Vater im Himmel, wir danken dir für diesen Tag, dass wir in dein Haus kommen können, in Frieden, dich begrüßen können, Herr, dass wir untereinander Frieden haben können. Und Herr, wir bitten dich, auch in unserem Volk Frieden zu geben, Herr. Denn es ist so viel Unruhe da, Herr. Wir bitten dich, du kannst helfen. Ja, und so bitten wir dich auch für diesen Gottesdienst, dass du uns segnen mögest. Amen.
Amen.
Ja, wollen wir zuerst die Bekanntmachung? Auf dem Herzen, uns heute den Palmsonntag in Erinnerung zu bringen. Ich vermisse das auch in den Kalendern. Alles Mögliche ist eingetragen, aber Palmsonntag sieht man gar nicht mehr. Ja, bitte?
In der Losung, da steht es.
Ja, in der Losung noch, ja. Mhm. Ja, was ist da geschehen? Jesus hatte seinen Jüngern sein Leiden und Sterben angekündigt. Und zwar in Johannes 3, Vers 14 und 15. Und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss der Sohn des Menschen erhöht werden, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Das haben die Jünger aber nicht begriffen. Sie hatten so viel erlebt mit Jesus. Vorher die Auferstehung von Lazarus und die Menschen waren begeistert und sie haben gedacht, so jetzt wird Jesus sein Königreich auf dieser Erde ankündigen. So. Aber Jesus, er stand auf dem Ölberg, schaute hinüber auf den Tempelberg und weinte über sein geliebtes Volk, weil sie einen irdischen König erwarteten. Ja, er ritt jetzt auf einem Eselsfohlen hinunter durchs Kidrontal und hinauf in die Altstadt. Als das Volk ihn so sah, jubelten sie ihm zu. Sie kannten die Verheißung vom kommenden Friedenskönig zur Rettung Israels. Aus Zacharja 9, Vers 9, da steht ja, juble laut, Tochter Zion, jauchze, Tochter Jerusalem. Siehe, dein König kommt zu dir. Gerecht und siegreich ist er, demütig und auf einem Esel reitend, und zwar auf einem Fohlen, einem Jungen der Eselin. Ja, sie hauten Palmzweige von den Bäumen und breiteten sie aus dem Weg auf. So wurde ein König empfangen. Die Menschen waren aus dem ganzen Mittelmeerraum zum Passafest nach Jerusalem gekommen. Sie riefen begeistert, gepriesen sei der, der kommt im Namen des Herrn. Den Pharisäern gefiel das gar nicht. Das Messias-Bekenntnis forderte sie heraus. Sie achteten Jesus als Rabbi, als Lehrer, aber wiesen den Gedanken, dass er der verheißene Messias ist, zurück. Sie forderten Jesus auf, weise deine Jünger und deine Anhänger zurecht. Jesus antwortete ihnen, wenn diese Menschen schweigen, dann werden die Steine schreien. Jesus trat bewusst diesen Leidensweg an. Sein Tod ist nicht unglückliches Scheitern, sondern Gottes Wille und Erfüllung der Ankündigung durch die Propheten vor 500 Jahren. Das gibt es in keiner anderen Religion. Haben wir erkannt, was für ein Reichtum wir in Jesus gefunden haben? Danke, Jesus. Ja, ich würde gerne mit uns dieses Lied Es ist ein Erlöser singen. Geht das?
Es dürfen gerne mehr werden.
Aber es ist schön, dass wir uns immer wieder noch hier versammeln dürfen, miteinander singen, miteinander beten, miteinander auf Gottes Wort hören. Ja, wir wissen nicht, wie lange wir das noch können. Aber jetzt können wir es noch und jetzt wollen wir es auch noch nutzen. Jesus, wir danken dir heute Morgen, dass wir wieder hier sein dürfen, dass du auch hier bist in unserer Mitte und uns durch deinen Heiligen Geist dienen möchtest, Herr, dass wir nicht nur hören, sondern auch verstehen, was du uns aus deinem Wort mitteilen möchtest, Herr. So segne jeden Einzelnen, der da ist, und sei du auch bei denen, die heute Morgen nicht hier sind, ganz besonders bei unseren Senioren, die aus Gesundheitsgründen nicht mehr kommen können, aber auch alle anderen, die irgendwo unterwegs sind. Ja, wir wollen dir einfach nur Danke sagen. Amen. Amen. Ja, du hast an den Palmsonntag erinnert, der ist heute. Ihr wisst, was da passiert ist. Jürgen hat es zum Teil im Gebet schon ausgesprochen. Am Palmsonntag haben sie die Blätter von den Palmen gerissen, auf den Boden geschmissen. Und als Jesus auf dem Esel angeritten kam, haben sie gerufen, was haben sie denn gerufen? Hosianna, dem Sohne Davids, genau. Und ein paar Tage später haben sie gesagt, gib uns den Barabbas, den Mörder, und bringt Jesus ans Kreuz. Und da hat er sein Blut vergossen für uns. Und ich weiß nicht, inwieweit wir uns der Bedeutung klar sind darüber, was das bedeutet, dass Jesus sein Blut für uns vergossen hat. Er ist ja nicht im Grab geblieben, das kriegen wir ja alles nächste Woche wieder ganz aktuell wieder mit. Er ist auferstanden und lebt, aber zuvor kam der Karfreitag. Und das Blut, das dort geflossen ist am Kreuz, ist das Blut, das uns die Tür für die ewige Herrlichkeit öffnet, wenn wir bereit sind, Jesus anzunehmen. Das kann man eigentlich mit dem Verstand nicht fassen. Aber es ist so. Und dazu passt ja auch die Predigt heute ganz gut. Ich hatte ja vor 14 Tagen angefangen mit dem Thema, was das Blut Jesu in unserem Leben bewirkt, den ersten Teil. Und ich möchte da heute gerne fortsetzen. Denn das Blut Gott Jesu ist ja auch dazu da, dass wir es anwenden. Wenn vom Kreuz die Rede ist, ist hier ja nicht von den Kreuzen aus Metall oder Holz gesprochen, die um den Hals getragen oder in Kirchen an die Wand gehängt werden. Dagegen ist zwar nichts auszusetzen, aber hier ist die Rede davon, was durch den Sühneopfertod Jesu am Kreuz für uns vollbracht worden ist. Also verwenden wir den einfachen Begriff, das Kreuz, um all das zu beschreiben. Die Liebe Gottes wurde durch den Preis offenbart, den er für jeden von uns bezahlt hat. Und dieser Preis war das kostbare Blut Jesu. Wie bringen wir das Blut Jesu zur Anwendung, damit sich dessen volle Wirkung in unserem Leben entfalten kann? Als Einführung möchte ich gerne aus Offenbarung 12, den Vers 11 lesen. Hier geht es um einen großen endzeitlichen Konflikt, der uns am Ende gegenwärtigen Zeitalters bevorsteht, ein Konflikt, in den Himmel und Erde verwickelt sind. Die Engel Gottes sind darin involviert und auch Satan und seine Engel und auch das gläubige Volk Gottes auf Erden ist darin involviert. Und wir lesen ja und bearbeiten zur selben Zeit ja auch gerade in den Bibelstunden das Buch Daniel, und es ist unglaublich, schon die ersten 5 Verse zeigen uns, was eigentlich heute in dieser Welt los ist. Es ist fantastisch. Ich lese Offenbarung 12, Vers 11. Und da heißt es, und sie haben ihn überwunden durch des Lammes Blut und durch das Wort ihres Zeugnisses und haben ihr Leben nicht geliebt bis an den Tod. Diese Passage beschreibt, wie das gläubige Volk Gottes auf Erden seinen Teil dazu beiträgt, dass dieser Sieg errungen wird. Dieses Statement kommt von den Engeln, aber es bezieht sich auf die Gläubigen auf Erden. Und es heißt hier in Offenbarung 12, Vers 11, und sie haben ihn überwunden. Ja, wer sind sie? Menschen wie du und ich, Leute, die an Jesus glauben, wer ist ihn? Das ist doch der Satan, der da überwunden worden ist durch das Blut Jesu. Und das ist sehr wichtig. Und wenn wir Jesus annehmen, überwinden wir auch den Satan. Denn er hat kein Anrecht an uns, wenn wir es ihm nicht wirklich und bei klarem Verstand gestatten. Es zeigt also auch sehr deutlich, dass es zu einem direkten Konflikt zwischen uns und Satan kommen kann. Natürlich werden wir angefochten, bei dem außer Jesus niemand zwischen uns steht. Aber sie haben ihn überwunden. Damals und heute dürfen wir ihn auch überwinden. Und es ist nicht schwer. Sind wir bereit, uns vor Gott zu demütigen? Ja zu sagen, was Jesus getan hat? Dann sind wir mittendrin. Dann wird ja erklärt, wie sie ihn überwunden haben, nämlich durch des Lammes Blut und durch das Wort ihres Zeugnisses. Das hast du gerade im Gebet auch gesagt. Wie schön, dass ihr meine Predigt kennt, bevor ich sie gehalten habe. Und dann wird noch gesagt, was für Leute das waren. Dann heißt es hier, und sie haben ihr Leben nicht geliebt bis hin zum Tod. Sie waren, wenn man es auf den Punkt bringt, hingegeben, total hingegeben. Das sind die einzigen Christen, die Satan wirklich Angst einjagen. Christen, die total hingegeben sind. Was ist die oberste Priorität für Christen? Das ist doch, dass wir den Willen Gottes tun. Wenn es hier heißt, sie hätten ihr Leben nicht bis in den zum Tod geliebt, was ist damit gemeint? Das bedeutet, dass es für sie nicht oberste Priorität war, am Leben zu bleiben, sondern für sie war es oberste Priorität, den Willen Gottes zu tun, ob sie nun am Leben blieben oder nicht. Das ist keine einfache Frage an uns. Aber so steht es geschrieben. Das Wichtigste für sie war es, dem Herrn treu zu sein und seinen Willen zu tun. Wir sprechen hier davon, dass wir Soldaten in der Armee des Herrn sind. Viele von uns haben sehr unkonkrete und ziemlich sentimentale Vorstellungen darüber, was es bedeutet, ein Soldat zu sein. Ja, ich habe das mal mitgemacht und bedauere das heute noch. Ich hätte nämlich nicht hin müssen, weil ich ja im Roten Kreuz war, schon 5, 6 Jahre vorher im Jugendrotkreuz. Und ich wäre frei gekommen, wenn ich noch 4 Jahre weitergemacht hätte im Jugendrotkreuz. Aber ich bin zum Militär gegangen, aus einem ganz anderen Grund. Nicht wichtig heute. Wir sprechen hier davon, dass wir Soldaten in der Armee des Herrn sind. Viele von uns haben sehr unkonkrete Vorstellungen davon. Es ist noch nie ein Soldat in die Armee gekommen unter die Bedingung, dass er nicht getötet werden kann. Ja, in gewisser Weise ist es so, dass jedes Mal, wenn ein Soldat in die Armee kommt, für ihn feststeht, vielleicht werde ich getötet. Das kann mein Leben kosten. Allerdings hat Militär ja auch immer so ein bisschen was mit Zwang zu tun. Und das ist natürlich bei Jesus ganz anders. Jesus sucht Freiwillige. Aber in der Armee des Herrn ist es letztlich ja nicht anders. Du hast keine Garantie, dass du nicht dein Leben vielleicht irgendwann wirst hingeben müssen. Satan hat Angst vor den Leuten, die sich nicht scheuen, ihr Leben hinzugeben für Jesus. Schließlich ist unser irdisches Leben ohnehin verhältnismäßig kurz. Es dauert nicht ewig und wir sind auch nicht immer auf Rosen gebettet. Es wäre töricht, sich um ein paar kurzer Jahre auf Erden willen die himmlische Herrlichkeit entgehen zu lassen. Aber wir sind natürlich trotzdem gerne hier. Keine Frage. Man handelt in fortgeschrittener Form am eigenen Interesse, wenn man das richtige Wertesystem hat und weiß, was wichtiger ist. Wir sollten sagen, für mich ist das Wichtigste im Leben, den Willen Gottes zu tun. Und Gott hat uns zugesagt, dass er uns nicht mehr abverlangt, als wir tragen können. Wir können also doch in gewissermaßen auch noch ein gutes Stück beruhigt sein. Es gibt ein wunderbares Zeichen aus 1. Johannes 2, Vers 17, ein Zitat. Da heißt es: Und die Welt vergeht unter ihrer Begierde, wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Wenn du dich in dem, was du willst, mit dem Willen Gottes eins machst und dabei total hingegeben bist, dann bist du unbesiegbar und unerschütterlich. Da kann kommen in deinem Leben, was will. Du bist genauso sicher und gewiss wie der Wille Gottes, wenn du dich selbst mit dem Willen Gottes identifizierst. Ob du lebst oder stirbst, ist tatsächlich sekundär. Entscheidend ist, dass du nicht besiegt werden kannst. Lasst uns kurz darüber nachdenken, was es bedeutet, Satan durch das Blut des Lammes und das Wort unseres Zeugnisses zu überwinden. Das ist eine jener kostbaren Wahrheiten, die Gott uns gegeben hat. Und sie ist unbezahlbar. Du könntest Millionen dafür bieten, aber es würde nicht reichen. Der Wert dieser Wahrheit lässt sich nicht mit Geld aufwiegen. Ich glaube, ich habe das schon mal hier erzählt, dass ein Mann zu einem katholischen Priester ging und sagte: Wenn ich 1 Million Euro spende, können Sie mir garantieren, dass ich in den Himmel komme? Und der Priester dachte einen Augenblick nach und sagte dann: Damit haben wir keine Erfahrung, aber wir können es ja mal versuchen. Ja. Aber so werden wir nicht weit kommen. Nein, der Wert der Wahrheit lässt sich nicht mit Geld bezahlen. Wir überwinden Satan, indem wir persönlich darüber Zeugnis ablegen, was das Blut Jesu dem Wort Gottes zufolge für uns tut. Wie sieht das genau in der Praxis aus? Zunächst greifen wir noch ein Beispiel aus dem Alten Testament auf. Und dieses Beispiel stammt aus der Passa-Zeremonie, die im 12. Kapitel des 2. Buch Mose überliefert ist. Gott hat in dieser Zeremonie durch die Opferung eines Passalams dem ganzen Volk Israel kompletten Schutz gewährleistet. Aber sie mussten bestimmte Dinge mit dem Lamm und dessen Blut tun, um sich dieses Schutzes sicher zu sein. In 1. Korinther 5, Vers 7 heißt es: Denn auch wir haben ein Passalamm, das ist Christus, der geopfert ist. Mit anderen Worten, Paulus sagt hier, das alttestamentliche Passa in Ägypten sei nur ein prophetisches Bild gewesen, eine Vorschau auf das, was durch den Opfertod Jesu am Kreuz bewerkstelligt werden würde. Jesus ist das wahre Passa. Es ist sein Blut, nicht das Blut des Passalams, das uns letztlich ewige Erlösung zusichert. Wer Israel mit dem Blut des Lammes, was Israel mit dem Blut des Lammes tun sollte, ist ein wunderbares Beispiel für uns. Wir möchten euch nebenbei auch noch darauf hinweisen, dass diese Anweisung im Hinblick auf das Passa eines von vielen biblischen Bildern dafür ist, welche gewaltige Verantwortung ein Vater hat, dem die einzigen, die in Israel die Sicherheit und Rettung ihres Volkes gewährleisten konnten, das waren die Väter Israels. Sie waren mit dem Heiligen Geist gesegnet und wussten, was der Herr wollte. Während die Väter Israels aber vor ihrer Aufgabe wären sie geflohen, wäre Israel nicht durch das Passa geschützt gewesen. Und deswegen geht es auch darum, väterliche Verantwortung wahrzunehmen. Das größte soziale Einzelproblem, mit dem wir es heute zu tun haben, sind Väter, die vor ihrer Verantwortung fliehen. Es gibt keine Kinder, die sich ihrer Verantwortung entziehen, sondern nur Eltern, die das tun. Wenn man all die Probleme, die Sorgen und die uns Sorgen bereiten, Abtreibung, Drogen, die Zersplitterung der Familie und viele andere gesellschaftliche Missstände zu ihrer Quelle zurückverfolgt, dann wird man feststellen, dass es an den Vätern liegt, die sich ihrer Verantwortung entziehen. Ich möchte euch in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass Israel nie errettet worden wäre, wenn die Väter damals versagt hätten. Und ich lese dazu aus dem zweiten Buch Mose, im Kapitel 12, die Verse 21 bis 23. Denn da heißt es, und Mose berief alle Ältesten Israels und sagte ihnen, macht euch daran und nehmt euch nach der Größe eurer Sippen Schafe und schlachtet das Passa. Und nehmt ein Büschel Ysop und taucht es in das Blut im Becken und streicht etwas von dem Blut, das in dem Becken ist, an die Oberschwelle und an die beiden Türpfosten. Ihr aber, von euch darf bis zum Morgen keiner zur Tür seines Hauses hinausgehen. Und der Herr wird durch das Land gehen, um die Ägypter zu schlagen. Sieht er dann das Blut an der Oberschwelle und an den beiden Türpfosten, wird der Herr an der Tür vorübergehen und wird dem Verderber nicht erlauben, in eure Häuser zu kommen, euch zu schlagen. Deshalb heißt das Passa im Englischen Passover, also vorübergehen. Weil der Herr sagte, er würde an der Tür vorübergehen, die durch das Blut des Lammes geschützt war. Führen wir uns nun vor Augen, was sie zu tun hatten. In einem bestimmten Augenblick musste jeder Vater ein Lamm auswählen, das von der Größe her für seine Familie angemessen war. Dann mussten sie das Lamm opfern und sein Blut in einem Becken auffangen. Das Blut des Lammes war sehr kostbar. Nichts davon sollte auf den Boden tropfen. Das Lamm war geschlachtet, das Blut war im Becken, das Blut war das Mittel, das Schutz bot, aber im Becken bot es niemandem Schutz. Sie mussten das Blut vom Becken an die Türen ihrer Häuser bringen und es an die Oberschwelle und die beiden Türpfosten streichen, aber nicht auf die Schwelle. Niemand durfte je über Blut gehen. Das ganze Schicksal Israels hing davon ab, dass man das Blut aus dem Becken an die Tür bekam. Wie machten sie das? Ganz einfach. Gott sagte, nehmt ein kleines Büschel Ysop. Ysop ist ein Kraut, das überall im Nahen Osten wächst. Reißt ein Büschel Ysop aus, taucht es in das Blut im Becken und streicht das Blut mit dem Ysop an die Tür. Der Ysop war im Grunde etwas sehr Gewöhnliches und Unwichtiges. Und dennoch spielte er bei der Errettung Israels eine ganz wesentliche Rolle. Und danach verlangte Gott noch etwas. Er sagte, wenn das Blut an die Türpfosten gestrichen wurde, müsst ihr im Haus bleiben. Geht nicht hinaus. Denn wenn ihr euch außerhalb des Blutes befindet, seid ihr nicht geschützt. Schauen wir aufs Neue Testament. Petrus sagt im 1. Petrusbrief im Kapitel 1, Vers 1 und 2, Petrus, Apostel Jesu Christi, den Fremdlingen von der Zerstreuung von Pontus, Galatien, Kappadokien, Asien und Bithynien, die auserwählt sind nach Vorkenntnis Gottes, des Vaters, in der Heiligung des Geistes zum Gehorsam und zur Besprengung mit dem Blut Jesu Christi. Beachtet, was vor der Besprengung kommt. Da kommt zuerst der Gehorsam. Das Blut wird nicht auf die Ungehorsamen gesprengt. Es stand denen, die ungehorsam waren und aus dem Haus hinausgingen, nicht zur Verfügung. Deshalb dürft ihr nicht vergessen, dass obwohl es einen vollkommenen Schutz im Blut gibt, dieser nur den Gehorsamen zur Verfügung steht. Gehen wir zurück zur Passa-Zeremonie. Das Blut befand sich im Becken, es musste zum Haus gebracht werden. Man riss ein kleines Büschel Ysop aus, tauchte es ins Blut und besprengte damit die Tür. Und dann waren sie sicher. Paulus sagt, Jesus ist unser Passa, das für uns geopfert wurde. Mit anderen Worten, Jesus wurde vor 2000 Jahren geschlachtet. Sein Blut ist, um bei unserer Analogie zu bleiben, im Becken. Aber das Blut im Becken schützt niemanden. Wir haben dieselbe Situation wie damals die Israeliten. Wir müssten das Blut aus dem Becken dorthin bringen, wo wir leben. Dann sind wir geschützt. Vorausgesetzt, wir sind gehorsam. Die Frage ist also, wie bekommen wir das Blut Jesu aus dem Becken dorthin, wo wir leben? Gehen wir zurück zu Offenbarung 12, Vers 11, wo es heißt, und sie haben überwunden durch des Lammes Blut und durch das Wort ihres Zeugnisses. Erinnert ihr euch noch an unseren Auftrag? Wir überwinden Satan, indem wir persönlich darüber Zeugnis ablegen, was das Blut Jesu dem Wort Gottes zufolge für uns tut. Wodurch kommt also das Blut aus dem Becken dorthin, wo wir leben? Durch unser Zeugnis. Ein Zeugnis ist gelegentlich etwas ganz Einfaches. Man sagt einfach nur ein paar schriftgemäße Worte. Das ist so gewöhnlich wie der Isop, aber es rettet uns. Es ist unser Schutz. Ich kann nicht genug betonen, wie wichtig unser Zeugnis ist. Es gibt noch eine weitere Bibelstelle, die im engen Zusammenhang hiermit steht. Und sie steht im Hebräerbrief im 3. Kapitel in Vers 1. Da heißt es, daher, heilige Brüder, Teilhaber der himmlischen Berufung, betrachtet den Apostel und hohen Priester unseres Bekenntnisses Jesus. Der Autor des Hebräerbriefs nennt Jesus den hohen Priester unseres Bekenntnisses. Ihr wisst, was mit Bekenntnis gemeint ist? Bei einem Bekenntnis sagt man im Grunde genau dasselbe wie jemand anderer. Für uns als Leute, die an die Bibel und an Jesus Christus glauben, bedeutet Bekenntnis, dass wir mit unserem Mund dasselbe sagen wie Gott in seinem Wort. Wir bringen die Worte unseres Mundes in Übereinstimmung mit dem Wort Gottes und Jesus ist der hohe Priester unseres Bekenntnisses. Er kann nur zu unseren Gunsten eintreten, wenn wir das richtige Bekenntnis ablegen. Ob man es nun Zeugnis oder Bekenntnis nennt, es ist auf jeden Fall absolut unverzichtbar für jeden, der das Heil Gottes empfangen möchte. Jesus sagte, dass wir durch unsere Worte gerechtfertigt werden und durch unsere Worte auch verdammt werden können. Man entscheidet durch die Worte, die man spricht, über sein eigenes Schicksal. Jakobus sagt, die Zunge ist wie das Ruder eines Schiffs. Es sei nur ein sehr kleines Teil am Schiff. Bestimme doch ganz genau, wo das Schiff hinfährt. Und wir bestimmen über den Lauf unseres Lebens durch die Art und Weise, wie wir unsere Zunge gebrauchen. Du kannst das Richtige sagen und die Worte deines Mundes mit dem Wort Gottes in Übereinstimmung bringen. Du kannst aber auch das Falsche sagen und damit bewirken, dass du in deinem Leben den Kurs verlässt. Entweder kommst du sicher im Hafen an oder du erleidest Schiffbruch. Das hängt davon ab, was du mit deiner Zunge gemacht hast. Viele Christen sind sehr unachtsam und nachlässig, was den Gebrauch ihrer Zunge anbelangt. Die Leute sagen Dinge wie, ich sterbe für Schokolade. Sag sowas nicht. Oder, das wird noch mein Tod sein. Sag sowas nicht. Das ist weder lustig noch belanglos. Sag nie etwas über dich selbst, von dem du nicht möchtest, dass es Jesus eintreten lässt. Schätze dich selbst nicht gering, denn in den Augen Gottes bist du kostbar. Er hat das Blut Jesu in dich investiert. Wenn du dich selbst ständig kritisierst, dann kritisierst du damit im Endeffekt das, was Gott geschaffen hat. Denn die Bibel sagt, dass wir sein kunstvolles Gebilde sind. Stolz ist eines der Hauptprobleme von Christen, aber ein anderes, nicht minder großes Problem besteht darin, dass wir uns selbst geringschätzen, nicht wer wir sind, wozu Gott uns gemacht hat. Wie wenden wir das nun praktisch an? Ich werde euch nun praktisch demonstrieren, wie man das Blut Jesu aus dem Becken dorthin bringt, wo man lebt, also in unser Leben. Es liegt auf der Hand, dass man nicht Zeugnis darüber ablegen kann, was das Blut Jesu dem Wort Gottes zufolge für uns tut, wenn man gar nicht weiß, was das Wort Gottes sagt. Deshalb ist es eine unerlässliche Voraussetzung, dass man weiß, was die Bibel über das Blut Jesu lehrt. Wir wollen uns jetzt zum Schluss der Predigt mit einer siebenfachen Anwendung des Blutes Jesu in unserem Leben beschäftigen. Das Neue Testament offenbart eine siebenfältige Wirksamkeit des Blutes Jesu in unserem Leben. Die erste Wirkung, da ist Erlösung. Hierzu einige Bibelstellen. Epheser 1, Vers 7. In ihm, Jesus, haben wir die Erlösung durch sein Blut. Erlösung bedeutet, dass man zurückgekauft wird. Das heißt, wir waren in der Hand des Teufels, aber Jesus hat uns mit seinem Blut zurückgekauft. 1. Petrus 1, Vers 18 und 19. Denn ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber und Gold erlöst worden seid, von euren eitlen, von den Vätern überlieferten Wandel, sondern mit dem kostbaren Blut Jesu, als eines Lammes, ohne Fehler und Flecken. Das Wort Lamm ist auch wieder ein Verweis auf das Passahlamm. Jesus war ohne Fehler und ohne Flecken. Er war ohne Ursünde. Er hatte keine persönliche Sünde. Und wir sind durch sein Blut persönlich erlöst worden. In diesem Kontext doch Psalm 107, Vers 2, wo es heißt: So sollen sagen die Erlösten des Herrn, die er aus der Hand des Bedrängers erlöst hat. Wer ist denn der Bedränger? Der Satan, der Durcheinanderbringer. Aber wenn wir erlöst sind, was sollen wir dann tun? Wir sollen so sagen. Wenn wir nicht so sagen, haben wir auch keine Erlösung. Versteht ihr? So, ein Wort mit zwei Buchstaben. Es ist dein Bekenntnis, dein Zeugnis, wofür es für dich wirksam wird. Wenn nicht, bleibt das Blut im Becken. Durch Jesu Christi Blut bin ich aus der Hand des Teufels erlöst worden. Gehen wir weiter zur zweiten Wirkung des Blutes Jesu. Das ist die Reinigung. Im ersten Johannesbrief im Kapitel 1, Vers 7, dann heißt es: Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er, Jesus, im Licht ist, haben wir Gemeinschaft miteinander, und das Blut Jesu, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Im Urtext stehen alle Versen in diesem Verben, in diesem Vers in der Verlaufsform der Gegenwart. Das ist wichtig. Also wenn wir weiterhin im Licht wandeln, haben wir weiterhin Gemeinschaft miteinander. Der Beweis dafür, dass du im Licht wandelst, ist die Tatsache, dass du Gemeinschaft hast. Wenn du die Gemeinschaft verlässt, verlässt du das Licht. Und wenn du das Licht verlässt, reinigt dich das Blut im Dunkeln nicht. Das ist ausgesprochen wichtig. Das Blut reinigt uns nicht im Dunkeln. Psalm 51, Vers 9. Entsündige dich mit Hyssop und ich werde rein sein. Wasche mich und ich werde weißer sein als Schnee. Habt ihr das Wort Hyssop bemerkt? Woran denken wir dabei? An das Passa. Woran dachte David hier? An das Blut. Reinige mich mit Hyssop und ich werde rein sein. Wasche mich und ich werde weißer sein als Schnee. Was für ein Vorrecht zu wissen, wo wir hingehen können, wenn wir schuldig sind. Was wollen wir sagen? Gehen wir zurück zu 1. Johannes 1, Vers 7. Wir können es folgendermaßen formulieren: Während ich im Licht wandle, reinigt mich das Blut Jesu jetzt und fortwährend von unserer Sünde, von jeder Sünde. Versteht ihr, warum wir jetzt sagen? Weil wir es auf hier und jetzt beziehen möchten, genau auf diesen Augenblick. Aber nicht nur in diesem Augenblick, sondern von diesem Augenblick an, solange wir im Licht wandeln. Die nächste Wirkung ist Rechtfertigung. Rechtfertigung ist ein theologisches Wort, das einige Leute verärgert, aber so schlimm ist es eigentlich gar nicht. Das griechische Wort bedeutet in seiner Grundform gerecht machen. Aber es hat viele verschiedene Bedeutungsnuancen. Sehen wir uns dazu Römer 5, Vers 9 an. Da heißt es: Vielmehr nun, da wir jetzt durch sein Blut, durch das Blut Jesu gerechtfertigt sind, werden wir durch ihn vom Zorn gerettet werden. Wir sind also durch sein Blut gerechtfertigt. Wir möchten das gerne veranschaulichen. Ihr steht vor Gericht, weil ihr ein Schwerverbrechen begangen habt. Bitte melden. Es geht um euer Leben. Und dann ergeht das Urteil nicht schuldig. Das ist Rechtfertigung. Du wirst freigesprochen. Und es bedeutet noch mehr. Du wirst mit der Gerechtigkeit Jesu Christi für gerecht erachtet, nicht mit deiner eigenen, sondern mit der Gerechtigkeit Jesu Christi. Das bedeutet auch, dass du gerecht gemacht worden bist. Er hat all diese Bedeutungen freigesprochen, nicht schuldig, für gerecht erachtet, gerecht gemacht. Jesaja 61, Vers 10. Freuen will ich mich in dem Herrn, jubeln soll meine Seele in meinem Gott. Denn er hat mich bekleidet mit Kleidern des Heils, den Mantel der Gerechtigkeit hat er mir umgetan. Der nächste Punkt ist Heiligung. In Hebräer 13, Vers 12 heißt es, darum hat auch Jesus, um das Volk durch sein eigenes Blut zu heiligen, außerhalb des Tores gelitten. Das Wort Heiligen steht im direkten Zusammenhang mit dem Wort Heiligkeit. Das steht auch im direkten Zusammenhang mit dem Begriff jemanden heilig sprechen. Heiligen bedeutet so viel wie heilig machen. Dabei gibt es zwei verschiedene Aspekte. Wir werden von der Sünde und von allem, was uns verunreinigt, abgesondert. Dann werden wir mit Gottes eigener Heiligkeit heilig gemacht. Beachtet, dass es genauso wenig wie unsere Gerechtigkeit, unsere eigene Heiligkeit ist. Es ist eine Heiligkeit, seine Heiligkeit. Wir haben Anteil an seiner Heiligkeit durch das Blut Jesu. Darum hat auch Jesus, um das Volk durch sein eigenes Blut zu heiligen, außerhalb des Tores gelitten. Durch das Blut Jesu bin ich geheiligt, getrennt von der Sünde, abgesondert für Gott und mit Gottes Heiligkeit heilig gemacht. Mit all diesen Bekenntnissen, die wir bisher ausgesprochen haben, haben wir den Hysop in das Becken getaucht und das Blut über uns versprengt. Amen. Amen. Herr Jesus, hab Dank für dieses Wort heute Morgen. Wir sehen, wie wichtig das Blut Jesu ist. Es ist das Wichtigste überhaupt. Es zeigt uns, wie wir wirklich Kinder Gottes werden können und wie wir in Gerechtigkeit leben können. Danke für dieses Wort heute Morgen. Lass es in unseren Herzen bewegen. Amen.
Denn was er am am Kreuz getan, ist mein Hab Dank. Hab Dank von Herzen, Herr, hab Dank, du Heiliger, hab Dank, denn du gabst Jesus deinen Sohn. Hab Dank von Herzen, Herr, hab Dank, du Heiliger, hab Dank, denn du gabst Jesus deinen Sohn. In ihm spricht der Schwache, ich bin stark, und der Arme, ich bin reich, denn was er am Kreuz getan, ist mein. In ihm spricht der Schwache, ich bin stark, und der Arme, ich bin reich, denn was er am Kreuz getan, ist mein. Hab Dank, hab Dank. Ja, hab Dank, lieber Jesus. Du hast uns zu dir gezogen, weil du uns retten wolltest. Mit guten Gedanken, mit liebenden Armen stehst du vor uns, weil du es gut mit uns meinst. Und so wenig Menschen erkennen das, Herr Jesus, es ist so traurig. Und wir wollen deine Zeugen sein, wollen das im Blick behalten, Herr Jesus, dass wir das weitersagen, dass sich unser Leben nicht so sehr um uns selbst dreht, Herr, sondern dass wir das Wichtigste im Leben im Blick behalten, dich, den Allmächtigen. Amen. Amen.
Wir dürfen dir vertrauen. Wir dürfen dir vertrauen, du hast dich wirklich wie ein Lamm zu einem Schlachtopfer führen lassen. Und du bist den ganzen Weg gegangen für uns, Herr. Wir denken vielleicht immer wieder darüber nach und immer wieder kommen wir zu dem gleichen Entschluss. Wir können es nicht fassen. Wer von uns wäre bereit, diesen Weg zu gehen? Aber wir haben es heute Morgen gehört, wir können es auch gar nicht. Weil im Gegensatz zu dir sind wir sündige Menschen gewesen. Und du erlöst uns von unserer Schuld, weil du diesen Weg gegangen bist. Dafür gibt es nur ein Wort. Danke. Amen.
Amen. Danke, Jesus. Dein kostbares Blut wäscht unsere Herzen rein. Danke, Jesus, dass du mit dem Heiligen Geist in unseren Herzen lebst. Und der Heilige Geist hilft uns, den guten Weg zu gehen. Er hilft uns, nicht abzuweichen. Und er führt uns sicher zum Ziel. Und du selbst wirst uns die Krone des Lebens absetzen. Gepriesen sei dein heiliger und herrlicher Name. Amen.
Amen.
Herr, du bist mit deinen Jüngern im Garten Gethsemane gegangen und hast für uns gebetet, auch dass unser Glaube nicht abnimmt, sondern dass er zunimmt, auf dass wir standhaft sein können in dir. Ja. Und du bist zu deinen Jüngern zurückgekommen, die eingeschlafen sind. So schlafen wir manchmal auch ein. Herr, erbarm du dich. Wir sind schwach, aber in dir sind wir stark. Herr, schenk du uns diese Kraft, dass wir wirklich standhaft sind im Gebet. Standhaft an deiner Seite. Denn du hast uns es vorgegeben. Und das soll unser Vorbild sein. Amen.
Amen.
Ja, und so oft scheitern wir, weil wir den anderen nicht lieben können. Herr, schenk uns diese Liebe zu den Mitmenschen, die wir manchmal nicht aufbringen, dass wir uns darauf besinnen, dass du das möchtest von uns. Amen. Dann hören wir noch den Segen von dir, Rolf.
Ja, hat noch jemand ein Zeugnis
da? Ja, aber
danke. In Verbindung mit der Predigt?
Ja.
Dann gerne.
Ja.
Ja, wir haben ja noch ein bisschen Zeit.
Ja.
Herzliche Grüße aus Jerusalem. Die Alisa hat mir heute Morgen geschrieben.
Ja.
Einige kennen sie. Eine Glaubensschwester von der Mahnwache in Hamburg.
die in Jerusalem jetzt lebt. Und ja, eine Frau, die ich sehr schätze. Sie hat unter den Hamburger Brücken hat sie mit den Verlorenen gebetet. Tolle Frau. Ja, wir waren am Freitag wieder los, Straßeneinsatz in Lübeck. Wir haben sehr viele Bibeln ausgeteilt in Hände, die unser Jesus vorbereitet hat. Auch ausländische Bibeln, englische, erinnere ich im Moment, eine rumänische. Ja, Lübeck ist mittlerweile international geworden. Das ist einfach so. Ja, und was war da besonders schön an dem Einsatz? Das besonders schön war ein Ehepaar aus Südkorea, die hier zur Schule gehen, ja, irgendwie eine Ausbildung machen. Ja, die waren hoch erfreut, dass sie in Lübeck auf Jesus angesprochen werden. Haben auch beide gerne die kleine Taschenbibel mitgenommen. Und sie haben beide gemeinsam nochmal die Sache mit Jesus festgemacht und haben gemeinsam das Übergabegebet gesprochen. Ja, sie waren voller Freude und Linda hat es ja auch schon gebetet. Wir haben allen Grund zur Freude, aber da war die Freude sichtbar und es ist immer wieder schön, diese Dinge in Lübeck zu erleben. Danke.
Ja, ich habe auch noch mal einen Grund zur Freude gehabt. Und zwar habe ich am Freitag in meinem Briefkasten einen Zettel gefunden, ein gesegnetes Osterfest. Und da steht, liebe Lübeckerinnen und Lübecker, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben. Johannes 11, Vers 15. Da habe ich mich so gefreut, dass wir sowas auch mal von Politikern hören, dass das noch möglich ist in unserem Stadtteil hier. Also das war schön. Denn es ist das Bekennen von Jesus ist so selten geworden. Und ja, da können wir uns gar nicht genug darüber freuen, wenn Menschen das auch öffentlich eben bekennen, dass Jesus eben die Auferstehung und das Leben ist. Und dass wir ihn brauchen eben.
Das
war von der CDU. Hier von einer Landtagsmitglied des Landtages hier, von der Dagmar Hildebrand. Ja, aber ich habe mich gefreut, denn es sind kleine Schritte. Aber da kann man eben auch anknüpfen.
Amen.
Nicht? Und ich finde das ganz großartig. Ja.
Ja, das ist gerade in der jetzigen Zeit besonders wichtig, dass wir solche Post kriegen. Auch von unerwarteter Sache, sofern die Wahrheit draufsteht, können wir wirklich dankbar sein. Ja, Herr Jesus, wir danken dir für diesen Gottesdienst, den wir wieder miteinander haben durften. Wir haben wieder ein wichtiges Wort heute Morgen miteinander geteilt und wir wollen dir einfach danken dafür, dass wir uns das immer wieder verinnerlichen können. Ohne dich und ohne das, was du für uns getan hast, geht gar nichts. Und so möchte ich jetzt den Segen aussprechen. Der Herr segne uns und behüte uns. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über uns und gebe uns seinen Frieden. Amen.
Amen.
Amen. Ja, am Ausgang ist noch Gelegenheit für ein Dankopfer, wenn man mag. Jetzt drüben, Jürgen war so frei und hat uns heute eine Torte spendiert zum Kirchencafé. Und danach wollen wir noch eine kurze... Hallo, könnt ihr noch eine Minute zuhören, dann bin ich nämlich fertig. Nach dem Kaffee trinken wollen wir noch kurz zusammensitzen als diejenigen, die da sind und Mitarbeiter sind. Es wird nicht sehr lange dauern. Ich selber habe nur 2 Punkte auf der Agenda heute und mal sehen, was von euch noch dazu kommt. Aber wir wollen es auf jeden Fall nochmal dran denken. Wir wollen nächsten Sonntag Gemeinschaft haben, Osterfrühstück feiern. Und bitte, wenn ihr da teilnehmen wollt, tragt euch noch ein, weil wir kaufen nächste Woche ein. Und wer sich nächsten Donnerstag eintritt, kriegt nichts mehr zu essen.
Thank you.
der Hand hat. Ne? Ja, ja. Ich finde das schöner, wenn man was in der Hand hat.
Ja. Ne? Ich zieh jetzt auch CDs wieder runter und dann schauen wir mal. Jetzt gehen wir erstmal gucken, dass wir uns nicht die Torte wegessen.
Wir sind Missionsgottesdienst. Ja, da hätte ich auch gerne zu gehen. Ich hoffe, dass ich jetzt diesen Donnerstag.
Welche Missionsgottesdienst?
Hattest du nicht letztes Mal, was letzten Sonntag oder vorletzten Sonntag? Ich glaube, es war schon vorletzten.
Naja, das war ja schon, die Predigt, die ich gehalten habe, die war ja schon evangelistisch und dies ist ja jetzt der zweite Teil. Ja. Und ich weiß nicht, was der Herr mir noch gibt. Ich hatte eigentlich im Kopf, dass das ein Dreiteiler wird, aber ich muss erstmal sehen, was der Herr mir da noch gibt.
Das war gut heute.
Ja, die beiden Predigten zusammen, die werde ich auch jetzt mal bei Julianes Onkel schicken. Na, der schreibt mir jedes Mal, warum ich das nicht im Fernsehen predige.
Naja, man könnte es ja abhören, wenn man wollte.
Ja.
Regina, die war hier auch schon ein paar Mal.
Ja.
Die hat mal eine in der Bibelstunde vorgetragen, so das menschliche Miteinander.
Ja.
Auch mal Nein sagen, das reicht, wenn man Nein sagt, man muss das Nein nicht begründen und so weiter.
Ja.
Darüber hast du mal in der Bibelstunde.
Richtig, das kann ich
sie würde das gerne mal bekommen, hier Regina. Sie kennt die, vielleicht kommt sie sogar am Donnerstag zur Bibelstunde.
Dann stelle ich das mal zusammen. Ich habe darüber auch CDs, Nein sagen ohne Schuldgefühle, und das habe ich auch, glaube ich, als Manuskript
genau.
Hoffe ich jedenfalls, dass ich noch als Manuskript habe, sodass ich das dann zusammenfügen kann. Und dann holen Sie das Manuskript mit.
Von Anita und Christian zu diesem Gottesdienst eingeladen,
ja.
Von dem du weißt ja Bescheid.
Ich weiß ja.
So, und da hat sie Nein gesagt.
Aha.
Und ja, das passt ja.
Nein, sie muss das nicht
begrüßen. So, und das habe ich ja auch gesagt. Und sie wurde dann massiv unter Druck gesetzt.
Von wem?
Von Anita.
Ja.
Und sie hat mir die Sprachnachricht, die hat Regina mir geschickt. Und deswegen habe ich das ja nur selbst gehört, was da gesagt wurde.
Ach Mann.
Das war heftig. Ich sag, Regina, Jesus hat uns frei gemacht. Er legt uns nicht an die Ketten, sondern er hat uns frei gemacht und du hast auch die Freiheit, Nein zu sagen.
Richtig, ne?
So.
Das kriegt sie von mir, das werde ich mir gleich notieren, wenn ich nachher gleich meine
Familie mache. Ganz liebe Frau ist das. Sie wohnt in Rheinbeck.
Ach so, und hat kein Auto.
Sie hat auch keine Gemeinde. Die Rolles-Lohr-Gemeinde zu den Baptisten. In Rheinbeck sind die Baptisten, aber die haben keinen Pass.